Ja, es soll heute Morgen um ein weiteres Vorbild gehen, und zwar den Nehemia. Und ich möchte uns das erste Kapitel lesen aus dem Nehemia. Nehemia 1, 1 bis 11. Geschichte Nehemias des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnung und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich unter euch die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs.
Heute soll es wieder um ein Vorbild aus der Heiligen Schrift gehen, denn ich denke, glaube, weiß, wir brauchen Vorbilder, Glaubensvorbilder, die uns deutlich machen, wie wir Glauben leben sollen. Wenn man Jugendlicher ist und Taylor Swift-Fan ist, dann weiß man, dass ganz München voll war von Leuten, die diese Frau als Idol sehen, als Vorbild. Nun müssen wir jetzt nicht so unbedingt groß denken, aber es sollte uns bewusst sein, jeder von uns ist für sein Umfeld ein Vorbild. Positiv oder negativ, zum Guten oder zum Bösen. Da kommen wir nicht raus. Das wird noch einmal etwas bedeutungsvoller, eigentlich viel bedeutungsvoller, wenn uns klar ist, dass die Menschen an uns erkennen sollen, wie Gott ist. Weil Gott unsichtbar ist. In Jesus Christus ist er uns offenbar worden. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben den Geist Jesu in uns, den Heiligen Geist, dann ist unsere Berufung, ob wir wollen oder nicht, immer eine Vorbildberufung. Und die hat jeder. So unterschiedlich unsere Dienste und Aufgaben auch sein mögen, Vorbilder sind wir immer. Deswegen ist gut, wenn wir uns mit Vorbildern aus der Bibel beschäftigen und erkennen, wie Gott Menschen führt. Lena und ich waren die letzten Wochen, habe ich mir auch gleich sagen lassen, öfter mal nicht da, es wäre jetzt auch genug, habe ich gesagt, für die nächsten 8 Wochen. In der Zeit waren wir in 4 Gemeinden. In 4 verschiedenen Gemeinden. Und in allen Gemeinden ist mir etwas aufgefallen. So unterschiedlich sie auch waren, so unterschiedlich sie nennen. Punkt 1, das Positive. Überall waren Kinder Gottes zu treffen. Das war das Schöne. Überall hat Gott seine Leute. Und doch scheint es so zu sein, dass in den Gemeinden die Orientierung fehlt, wie wir in der Zeit heute, mit der Situation heute umgehen, was es bedeutet, Glauben zu leben. Also die gemeinsame Ausrichtung der Versammlung fiel uns so ein Stück auf. Biblische Vorbilder. Im Übrigen ganz liebe Grüße aus Steinen von einigen wenigen, die haben das nicht so wie wir, dass wir sagen, sagt schöne Grüße und wer hat Grüße mitgebracht? Der René wird nachher fragen, wer Grüße mitgebracht hat. Aber einige Geschwister lassen die Versammlung grüßen. Es gab auch einen Abwerbungsversuch nach dem Motto, ach, bleib doch hier bei uns, predige bei uns, da hast du mehr Anerkennung wie in deiner eigenen Gemeinde. Das gab mir dann die Gelegenheit zu sagen, du irrst dich völlig. Du irrst dich völlig. Zu Hause warten Geschwister auf mich, die mit mir zusammen Glauben leben. Und bei allen unterschiedlichen Reibereien und Geschwindigkeiten ist es meine Familie, wo ich zu Hause bin. Und wir brauchen ein Zuhause. Wir brauchen ein Zuhause. Ich danke euch, dass ihr für den Dienst vergangenen Sonntag gebetet habt. Und der Herr hat wirklich offene Herzen und offene Türen geschenkt. Das war schön zu sehen. Und einige kennen ja die Versammlung in Steinen. Ich sage euch, da sitzen ganz, ganz viele Menschen, die eine Sehnsucht nach Hoffnung haben. Und zumindest der Älteste hat gesagt, der Herr hätte es geschenkt bei der Predigt, dass Hoffnung und Trost drüber kommt. Und das ist mein Gebet, wir brauchen viel Trost. Und da bin ich schon in einer Zeit, die von unseren gar nicht so unähnlich ist. Wir meinen immer, wir leben in einer besonders Tatenzeit. Wir gehen mal zurück in das Jahr 500 vor Christus. Da war für Juda auch die Zeit unwahrscheinlich hart. Nach jahrhundertelangen Ermahnen, Werben, Drohen Gottes durch die Propheten, war das eingetreten, vor dem sie Angst gehabt hatten, was sie eigentlich nie für möglich gehalten hatten. Und zwar die Zerstreuung des Volkes Judas in die Länder ringsum, hauptsächlich Richtung Persien, heutige Iran, in die Gegend. In Babel sind sie verschleppt worden und waren unter der Knechtschaft. Und der letzte König, der Zedekia, den hatten sie einen Ring hier oben in die Oberlippe reingehauen und den haben sie am quasi Lippenring nach Babel geführt. Und alle Oberen des Volkes gleich mit. Also keine schöne Veranstaltung. Und übrig geblieben war so ein ganz kleiner Rest. Das religiöse Zentrum, nämlich der Tempel in Jerusalem, was die Juden nie geglaubt haben, dass Gott es zulassen würde, war vollkommen zerschlagen. Und da geht es nicht nach Steinen, sondern da geht es darum, dass die Anwesenheit Gottes in der Feuersäule verschwunden war, aus der Mitte Israels weggegangen. Das hat das so notvoll gemacht. Kein religiöses Zentrum mehr. Jerusalem geschleift, ein Trümmerhaufen, die Mauern der einst so stolzen, fast nicht zu erobernde Stadt auf der Höhe zerstört. Das auserwählte Volk, so stolz auf die besondere Stellung vor Gott, lag in Trümmern, verschleppt, versklavt, verstreut in der ganzen Welt. Wir wollen sein wie die Völker ringsumher, hatte sie getroffen im vollen Umfang. Denn die Babylonier hatten das mit den anderen auch gemacht. 1. Gedanke für uns als Kinder Gottes. Wenn wir uns mit der Welt gleichstellen, wird uns das Gericht, das über die Welt kommt, genauso treffen. 1. Gedanke. Und zwar ganz persönlich und auch als Gemeinden oder Gemeinde. Wenn wir uns mit der Welt gleichstellen, wird uns das Gericht, das über die Welt kommt, treffen. So wie Israel auch. Deswegen liebe ich das Alte Testament, wir können viel von lernen. Keine Hoffnung und auch keinen Willen mehr, nach 70 Jahren Gefangenschaft etwas zu ändern, denn die waren ja nicht blöd, die waren teilweise richtig gebildet, fast alle Juden konnten lesen zur damaligen Zeit und schreiben, damit waren sie wertvoll für das Perserreich. Die haben dann Karriere gemacht, die haben sich dort neu eingerichtet, aber sie waren in Babel in der Gefangenschaft, haben dort Synagogen gebaut, hatten da eine theologische Schule gebaut, trotz der Warnung, die sie von Jeremia bekommen hatten. Doch Gott hält sein Wort, besonders dann, wenn gar keiner mehr damit rechnet. Ich lese Esra 1, Vers 1 bis 3 und im ersten Jahr des Kyrios, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Munde Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyrios, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Kann ich viel spekulieren, was jetzt den Kyrios bewegt hat. Interessiert mich aber nicht, weil ich weiß, wer hinter all seinen Gedanken stand, das ist der lebendige Gott. Und warum bewegt Gott sein Herz? Weil er es in seinem Wort gesagt hat. 2. Punkt für uns. Was der Herr in seinem Wort uns zusagt, das hält er ganz gewiss, und wenn es 70 Jahre dauert und noch länger. Aber er hält es. Er hält es. Und deswegen ist die Diskussion so tödlich für die Kinder Gottes. Ist die Bibel Gottes Wort oder enthält sie Gottes Wort? Und ihr wisst, dass ich mich vehement dagegen verwehre, zu sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Denn wenn die Bibel Gottes Wort enthält, bedeutet das, wir brauchen einen, der uns erklärt, was für uns wichtig ist und was nicht. Und damit ist die Verbindung, die direkte Verbindung aller Kinder Gottes zum lebendigen Gott durchschnitten. Ich war schon dabei, wie einer sich erdreist hat, sagt, ihr braucht mich, um das Wort Gottes zu verstehen. Nee, wir brauchen den Heiligen Geist. Also die Bibel ist Gottes Wort und das, was er in seinem Wort zusagt, das hält er gewiss, und zwar im Gericht und in der Gnade. Es gibt Versammlungen, die reden viel vom Gericht und wenig von der Gnade, und es gibt Gemeinden, die reden nur von der Gnade, aber nicht vom Gericht. Beides ist eine Verkürzung des Evangeliums. Es ist Gericht und es ist Gnade angesagt. Und beides kommt ganz bestimmt. Schauen wir uns nochmal an, was der Jeremia denn geweissagt hat. Denn so spricht der Herr, Jeremia 29, Vers 10, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft mich an! Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen, aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Haben wir es gehört? Weißt du jetzt, was Gottes Gedanken sind? Es sind Gedanken des Friedens. Wie oft misstrauen wir Gott in kleinen Dingen? Wie oft fasst uns der Gedanke, meint es Gott wirklich gut mit mir in der Situation, in der ich gerade bin und wo es so schwierig ist? Wäre ich schon gerne Sklave, Weggeführte, ohne Rechte in Persien? Vielleicht hast du einen schweren Job, einen fiesen Chef. Hat es Gott wirklich gut mit mir im Kopf? Ich habe vorhin gesagt, das, was Gott zusagt in seinem Wort, hält er gewiss. Wer weiß es besser wie Gott selbst, wenn er sagt, ich weiß ja meine Gedanken über euch. Es sind Gedanken des Friedens. Deswegen ist es ungehorsam und Misstrauen und eigentlich Gotteslästerin, wenn wir meinen, Gott meint es nicht gut. Dorothee Selle, Theologin der evangelischen Kirche, sagte, ein Gott, der das zulässt, an den kann ich nicht glauben. Sie hatte nichts verstanden von dem, wie Gott ist. Wenn wir den Jeremia lesen, 28 und 30, empfehle ich mal, da wird deutlich, dass Jeremia einer der ganz alleine da rumstand und gegen einen Haufen Propheten, die schon in Babel waren oder die über Babel geweissagt haben, geredet hat. Und so gibt es auch in unserer heutigen Zeit falsche Propheten, falsche Lehrer, die irgendwas erzählen, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt. Weggehen. 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 Es sind Lügner. Jeder, der sagt, die Bibel enthält Gottes Wort, ist ein Lügner. Bin ich heute streng? Nein, es ist einfach das, was die Schrift sagt. Im Jahr 444 vor Christus so ungefähr, die Gelehrten streiten sich ein paar Jahre früher oder später, lebten viele Juden im Perserreich. Die meisten hatten sich damit abgefunden, arrangiert, waren satt und zufrieden. Immerhin hatte ja Gott eine Frau benutzt, ihr Fell zu retten. Meine Lieblingsfrau des Alten Testaments. Kennt ihr die? Klug, gehorsam, wunderschön muss er auch gewesen sein. Sehr, sehr bescheiden, demütig und bereit, ihr Leben zu geben für ihr Volk. Wer war's? Esther. Das war die erste Frau, in die ich mich verliebt habe, als ich als Kind Bibel gelesen habe. Muss eine tolle Frau gewesen sein. Und die benutzt Gott, um ein ganzes Volk vor der Auslöschung zu retten. Und das hat dazu geführt, dass die Juden sich zurückgelehnt haben. Alles wieder gut. Vom ersten Schreck wieder geschlafen. Denn der König von Persien hatte der Esther erlaubt, dass alle Juden ihre Feinde abmurksen, also umbringen durften und ihren Besitz behalten konnten. Da wurden viele sehr, sehr reich. Und dieser Reichtum, diesen Segen, den Gott ihnen trotz aller Not gegeben hat, hat sie dazu verführt, träge zu werden. Vor 150 Jahren wurden die Baptisten gegründet, waren vielleicht 270 Jahre. Ihr großer Erkenntnis, war die Glaubenstaufe. Und da war drin, von Hamburg aus kommt, also aus der Gegend, wo du kamst, jeder Baptist ein Missionar. Und das waren alles Handwerker. Und dann sind sie mit dem Tornister losmarschiert und hatten Traktate hinten im Koffer. Also im Tornister. Und so hat sich der deutsche Baptismus über ganz Deutschland verbreitet. Das ging so lange gut, bis sie reich geworden sind. Heute hörst du von missionarischen Aktivitäten so gut wie nichts mehr. Satt geworden. Heute diskutieren sie drüber, ob es eine Jungfrauengeburt gibt, wie das mit der Liebe ist zwischen Mann und Mann und Frau, greifst du an die Birne. Die Brüder vor 170 Jahren, die hätten sich aufgehängt. Das hat also auch für Israel zur Folge, dass trotz des Aufrufs von Kyrios nicht Hunderttausende nach Jerusalem gegangen sind, um den Tempel ihres Gottes aufzubauen, sondern insgesamt 42.360. Das waren noch nicht einmal 10%. Vielleicht waren es nur 1%. Ich weiß es nicht. Oder noch weniger wie 1%, die diesem Ruf des Königs von Persien gefolgt sind. So unwichtig war Gottes Sache und so wichtig war ihr eigenes Wohlbefinden. Die berühmte Komfortzone, wie wir heute sagen, verlassen, ist ja was Anstrengendes. In Persien hatten sie ein Dach über dem Kopf, da hatten sie was zu essen, was zu trinken, ihre festen Feiertage, ihre Synagoge hatten sie auch. Warum soll ich das alles aufgeben und nach Jerusalem ziehen? Das ist doch sowieso nur ein Steinhaufen. Da wächst ja nichts mehr, da steht kein Stein auf dem anderen, da wartet doch nur Hitze, Staub und Arbeit auf mich. Außerdem sind die von Feinden umgeben und der Überrest, der nicht mit in die Gefangenschaft gegangen ist, ich merke, ich werde hessisch, ich war zu viel im Ausland, also im hessischen Ausland, die waren nichts wert, die waren die Niedrigsten. Mit denen wollten wir ja eigentlich nichts zu tun haben. Warum 42.360? Wir lesen sowohl in Esra wie auch in Nehemia diese Zahl, weil Gott die Seinen kennt, und zwar mit Namen, da wird jeder gezählt. Die, die in Babel geblieben sind, von denen weiß keiner mehr was. Die, die Gott gefolgt sind, die sein Reich bauen wollten, die sind in der Bibel mit Namen genannt. Obwohl sie alle Juden waren, sind es 42.000, die aufgezählt werden. Offenbarung 3, Vers 5 schreibt der Heilige Geist an die Gemeinde über Johannes: Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen, und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das ist eine ernste Warnung an uns. Es nützt uns nichts, wenn wir uns Christ nennen. In Steinen habe ich angefangen, heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Das muss ich euch hier nicht sagen, das habe ich euch schon oft genug gesagt. Aber es ist genau das, was das Alte Testament ausmacht und im Neuen seine Entsprechung findet. Die Bibel macht kein Geheimnis daraus, dass es immer eine Auswahl ist, dass es immer ein Rest ist, dass es immer nicht alle sind. Wir tun immer so, als wären das immer alle. Der liebe Gott wird es schon schaukeln. Nee! Er möchte, dass wir ihm nachfolgen, ihm vertrauen. Und das möchte besonders von denen, die Sonntag für Sonntag in der Versammlung hocken. Oder die sich Christ nennen und in gar keine Versammlung mehr gehen, weil sie alles am besten wissen. Also, 42.000. Da sind auch noch ein paar Geräte erwähnt. Bis hin zu 7, was auch immer, goldene Löffel, sag ich mal. Es waren keine Löffel, ich weiß auch nicht mehr, was es war. So genau nimmt das Gott. So genau. Und das wird deutlich, wenn der Herr Jesus sagt, Nicht ein i-Tüpfelchen vom Gesetz wird weggetan werden. Nicht ein i-Tüpfelchen. Das heißt also, der Glaube ist eine ernste Sache. Und für die Juden hieß es damals auf nach Jerusalem und einige konnten nicht. Und wie geht es dann weiter? Der Tempelbau in Jerusalem wurde begonnen und kam wegen vielen Widerständen, Feinde und zu einem Baustopp und am Ende doch zur Vollendung. Gott sucht Menschen, die sich ihm hingeben, sich von ihm gebrauchen lassen, die nicht nur sich und ihr Wohlbefinden suchen, sondern von ganzem Herzen Gott und dadurch bereit sind, sich auf den Weg zu machen, in Gottes Reich zu dienen. Dienst du wirklich oder suchst du noch einen Job, der dir gefällt? Wäre ich Jude gewesen? Mir wäre auch nicht eingefallen, Steine kloppen in Jerusalem. Wenn ich irgendwo vielleicht ein Beamter gewesen wäre im Perserreich. Es sei denn, der Geist Gottes hätte mich bewegt. Das ist genau die Frage. Diene ich schon oder mache ich, was ich will? Und das ist eine Frage, die kannst nur du beantworten. Die kann kein anderer für dich beantworten. Wir machen uns auf dem Gebiet so wahnsinnig viel vor. Wir meinen Gott einen Gefallen zu tun und in Wirklichkeit machen wir nur das, was wir denken. Der erste Schritt zur Besserung ist ehrlich sein. Und der zweite Schritt ist Glauben, das heißt Vertrauen. Auf dein Wort hin will ich gehen. Und so ein Mensch war Nehemia. Ich komme jetzt endlich zu Nehemia. Nehemia bedeutet übersetzt, der Herr tröstet. Und dieser Name war Programm und wurde für Juda ganz buchstäblich wahr. Und zwar an seinem Handeln, weniger an seinem Reden. Was mir bei Nehemia sofort aufgefallen ist, der hat sich nicht in fremde Sachen gemischt. Zum Beispiel hat er organisiert, hat beschützt, hat ermutigt. Hat auch einmal an den Hahn gezogen, wenn er Mist gebaut hat. Diese Szene gefällt mir besonders gut. Also er hatte durchaus Temperament. Am Ende von Nehemia lesen wir das. Da zieht er so ein paar Oberste aus Juda an den Hahn. Aber geistliche Sachen hat er dem Esra überlassen. Geistliche Sachen hat er dem Esra überlassen. Der hat nicht in andere Aufgabenbereiche hineingegriffen. Er war Statthalter in Juda. Die weltliche Seite. Esra war die Priesterseite und er hat sich unterstanden, dem Esra reinzufügen. Er war oder er arbeitete für den König von Persien, von daher war er etwas frei in der Ansicht, warum bist du nicht nach Jerusalem Steine klopfen für den Tempel? Das konnte er einfach nicht. Dort hatte er eine wichtige Aufgabe und kam diesem Herrscher sehr nah. Nehemia war der Mundschenk. Das erwähnt, der René hat es vorgelesen und Vers 11 so ganz nebenbei, denn ich war der Mundschenk. Das klingt ein bisschen, Wir sollten uns aber die damalige Zeit kurz vor Augen halten. Der Mundschenk war der Mann, der am nächsten dem König war. Näher wie dem seiner eigenen Frau. Denn alles, was der König aß, hat der Nehemia vorher im Mund gehabt. Also er wird es nicht ausgespuckt haben, er hat von allem probiert. Er war also der Einzige im großen Perserreich, der den König hätte vergiften können, ohne selbst dabei draufzugehen. Also eine absolute Vertrauensposition. Und wenn man so einen Herrscher sich nochmal so vor Augen hält, dann fällt einem auf, der freien Zugang zum Herrscher hatte, der hatte das Ohr des Herrschers und der hat einen Einfluss auf den Herrscher. Ich gehe mal davon aus, dass Nehemia sehr reich hätte werden können. Er war es wohl auch. Allein von den Bestechungsgeldern, dass der das, was ein anderer vom König wollte, dem König beim Mittagessen souffliert. So ein Job war das. Und da kündigt man nicht einfach und sagt, ich gehe nach Jerusalem. Das Zweite, was mir auffällt, ist, Nehemia fragt nach, wie es der Stadt Jerusalem geht, wie es seinen Brüdern, den Juden geht, denen es nicht so gut ist. Und er hört diese Botschaft, dass diese Stadt in Asche liegt. Der Tempel war wohl zu dem Zeitpunkt schon aufgebaut, aber kein Gottesdienst. Die haben den Tempel aufgebaut Und dann kommt keiner hin, weil die Straßen voller Trümmer waren, die Mauern waren weg. Dann ist jeder wieder in seine Stadt gegangen. Toller Auftrag erfüllt, ne? Hauptsache ein paar Steine geschichtet. War sicherlich nicht Gottes Auftrag. Aber die Steine waren schon mal da. Und viele Versammlungen bauen schon mal schöne Kapellen. Und dann sind sie kaputt und zerstritten. Es ist gut, tolle Kapellen zu haben. Aber es muss ja weitergehen, muss ja mit Leben gefüllt werden. Das hat gefehlt. Und in unserem Leben ist es auch so. Wir kommen zum Glauben. Wir korrigieren unser Äußeres. Und wir bleiben innerlich leer. Warum? Das ist ganz einfach. Wir sind zum Glauben gekommen. Wir sind gerettet. Wir haben äußerlich alles getan, was uns aufgefallen ist, dass es zu korrigieren ist, aber wir dienen dem Herrn nicht wirklich, sondern wir machen, was wir wollen. Wir kümmern uns Karriere, Partner, Hobbys. Aber wirklich, Herr, was willst du, dass ich tun soll, ist in unserem Leben nur ganz temporär. Meistens dann, wenn es uns nicht so gut geht. Ich bin dankbar für jede Krise, die der Herr schickt, auch in meinem Leben, weil die mich eng an den Herrn Jesus wieder bindet, einen so zurückholt. Aber warum brauche ich dieses Gummiband? Wie schlimm? Und je dicker mein Gummiband ist, das mich wieder zurückholen musste, so kleiner weiß ich, bin ich im Glauben. Also ein Erwachsener im Glauben ist anders, der braucht kein Gummiband mehr. Und der Herr zurückkommt. Lasst uns da wirklich ehrlich miteinander umgehen. Und der Nehemia ist ehrlich. Es war ihm nicht egal, wie der Zustand des religiösen Zentrums war. Es war ihm nicht egal, was Gott wollte. Und auch heute noch sucht Gott Menschen, denen die Gemeinde Gottes nicht egal ist. Wenn wir das nur recht verstehen würden, wie wichtig unserem Gott die Gemeinde in der Zeit jetzt ist, in der Gnadenzeit ist. Um nichts anderes kümmert er sich so intensiv wie um seine Gemeinde. Das Rufen aus allen Völkern und Nationen. Und da ist nicht nur das Rufen, das ist der Anfang, aber das geht ja dann weiter. Kannte eine Gemeinde, die haben gesagt, wir sind zur Drehtür geworden. Wir hatten jeden Sonntag Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Wir haben missioniert, was die Schwarte gebracht hat, mit aller Liebe, aller Fantasie, aller Kraft. Und dann haben wir vergessen, die Menschen zu begleiten. Und dann haben wir uns umgeschaut und dann waren sie wieder weg. Wir haben uns missioniert, aber wir haben ihnen nicht vorgelebt, wie Kinder Gottes leben. Es gehört alles zusammen. Vorbilder. Wir sind Vorbilder im Guten wie im Bösen. Es dauerte etwa 3 bis 4 Monate, bis Nehemias Gebet erhört wurde. Und sein Gebet ist für mich faszinierend, wie ich mich damit beschäftigt habe. Lest mal durch, was der Nehemia betet. Du hast es vorgelesen. Nochmal betend durch. Er stellt sich voll in die Sünde seiner Vorfahren, in seine eigene Familie, in seine Familie. Er macht nicht der da und der da und der da ist schuld. Der König war schuld oder der Hohepriester war schuld oder der... Er sagt, nein, ich bin schuld. Da war kein Platz für Schuldzuweisung. Er stellt sich, wie ein Mose auch, für sein Volk vor Gott. Tun wir das auch? Oder sind wir noch dabei, Schuldzuweisung zu machen? Ich hatte mal einen Chef, der war unangreifbar. Warum? Alles, was er getan hat, hat er erst dann getan, wenn er einen Schuldigen für seine Entscheidung gefunden hatte. Kennt ihr solche Chefs? Ist ganz schön anstrengend. Also der hatte immer einen Schuldigen schon parat, da war die Arbeit noch gar nicht begonnen. Kinder Gottes sind anders. Wenn sie wirklich verstehen, dass Gott Gedanken des Friedens hat und dass Gott seine Kinder liebt, dann stellen sie sich in die Reihe der Fürbitte füreinander. Nehemia tut es. Nehemia stellt sich drunter. Und Gott prüft den Glauben von Nehemia nicht so, wie wir das gerne hätten. Wir sehen etwas, wir beten und dann stehen wir da und sagen, na, jetzt ist es aber schon eine Stunde her, Herr, warum hast du noch nicht geantwortet? Ich hatte mal eine liebe Glaubensschwester, die hat gesagt, Herr, ich bitte dich, schenk du mir Geduld, aber bitte sofort. So sind wir Menschen. Drei bis vier Monate und dann fällt dem König auf, dass der Nehemia traurig aus der Wäsche schaut. Also er konnte den König noch nicht einmal für sein Anliegen ansprechen. Er musste warten, bis der König ihn anspricht. Und manchmal müssen wir warten, über Monate warten, bis Gott uns eine Tür öffnet. Und der Nehemia lässt nicht locker. Gott prüft sein Herz. Und er prüft auch dein und mein Herz. Ist es mir wirklich ein Anliegen? Ist es mir wirklich wichtig? Oder bin ich so am Vorbeigehen? Weißt du, im Reich Gottes gibt es keine Flippis, sondern Menschen, die es wirklich tief in ihrem Herzen ernst meinen. Und der König fragt ihn dann, du guckst so traurig, bist du etwa krank? Keine Spur von Eigennutz, ne? Der Mundschenk und krank, das wäre schlecht, oder? Dann müsste der König Angst haben, wenn er am Becher genippt hat und dann dem König gibt, dass der auch krank wird. Also kein Eigennutz. Das war mein, der König von Persien war die Ausgeburt von Toleranz. Es gibt aber noch etwas, und das lesen wir im Esra. Es war verboten im Perserreich, vor den Augen des Königs traurig zu sein. Das wird mit dem Tod bestraft. Esther, meine heißgeliebte, die wusste das auch. Die durfte noch nicht einmal zu ihrem König, bevor sie nicht gerufen wurde. Und trotzdem geht sie hin und riskiert ihr Leben. Und dann ist er auch noch traurig. Doppelte Gefahr. Ums Leben. Und der König fragt den Nehemia und damit erlebt Nehemia, was in den Sprüchen des Salomo steht und was der Nehemia gewusst hat. Wir haben sich ja mit dem Wort beschäftigt. Da steht, das Königsherz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbecher. Er lenkt es, wohin er will. Und jetzt bin ich beim Glauben und beim Vertrauen. Das ist mir wichtig. Wenn ich etwas glaube und nicht danach handeln, bleibt mein Glaube theoretisch. Ich halte also etwas für wahr. Wenn ich glaube, nach meinem Glauben handle und dann erlebe, wie Gott handelt, dann ist das gelebter Glaube, dann ist es der Glaube, der tatsächlich lebt, von erlebt. Wenn ich Gott nie vertraue, wenn ich immer mich nach allen Seiten absichere, werde ich nie erleben, wie Gott führt. Das ist wie das schöne Bild, das Kindchen steht auf der Mauer und der Vater ruft unten, spring. Wenn das Kind ein Vertrauen zum Vater hat, wird es springen. Papa fängt mich auf, garantiert. Der Vater muss aufpassen, dass er rechtzeitig bereitsteht, weil das Kind sofort springt. Ist kein Vertrauen da, wird das Kind nicht springen. Springst du? Wenn wir springen, ehrt es Gott. Und der König sagt zu, ihm zu helfen. Er schickt ihn nach Jerusalem, gibt ihm die nötigen Bewilligungen, gibt ihm Geld und macht ihn auch noch zum Statthalter von Juda, gibt ihm seine Leibwache mit. Über Bitten und Verstehen marschierte Nehemia als Chef von ganz Juda ab nach Jerusalem, mit der Genehmigung, die Stadtmauern aufzubauen. Geld dabei und die politische Macht auch dabei. Und wir lesen es ja weiter, dass Nehemia ganz viel Widerstand, ganz viele Feinde, ganz viel Lästerei hatte. Deswegen war es nötig, dass der König ihm eine Leibwache mitgebracht hat. Das waren wahrscheinlich, wenn man die Bilder glauben kann, so mit Bärten da und mit Spieß und mit Schild bewaffnet, grimmig große Männer, die sich hinter dem Nehemia daher marschiert haben. Hat schon was dargestellt. Und alles hat Gott getan. Wir sehen hier, wie Gott Menschen beruft, die ihm dienen wollen und auch ausrüstet mit dem, was sie brauchen. Der Nehemia, wir lesen nicht davon, hat hin und her überlegt, was will er eigentlich vom König bitten und wie soll das dann gehen? Und er wusste ja um die politische Situation. Und wenn du dann abends im Bett liegst, macht er Gedanken, wie soll es denn morgen sein? Dann hast du irgendwann einen Knoten im Hirn, ne? Zwei Gedankenanstöße möchte ich mitgeben, die mir immer wieder helfen. Das eine ist, dem Herrn zu danken und zu bitten, dass er führt, ist das eine. Und das andere, wenn ich es dem Herrn gegeben habe, beim Herrn zu lassen und anzufangen, für Geschwister zu beten. Es lenkt von meinem Problemchen ab. Völlig. Und Gott möchte, dass wir füreinander im Gebet einstehen. Gerade wenn die Nächte so lang werden. Du kannst tolle Sachen damit erleben. Er schenkt also ein williges Herz. Dazu gehört aber auch, dass wir völlig willig sind. Er zeigt eine Aufgabe. Für Kinder Gottes geht es in ihrem Leben hier auf der Erde immer um das Dienen, nicht um das Herrchen. Er will sehen, ob uns ein Anliegen, das er uns aufs Herz gelegt hat, ernst ist. Wir sagen so schnell, das hat mir Gott aufs Herz gelegt und dann machen wir es völlig anderes. Er will sehen, ob wir es ernst meinen. Nehemia betet 3-4 Monate. Oberflächlichkeit ist kein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Er schenkt offene Türen, er schenkt die Mittel, er schenkt die Möglichkeit, damit wir seinen Weg gehen können. Wir denken gerne an diesen Bericht von dem Kinderheim in England, wo der Herr Meyer für das Frühstück dankt und weiß, es gibt nichts zu essen. Und als er Amen sagt, geht die Tür auf und der Bäcker bringt ihm was Brot vorbei, ein anderer bringt ihm Wurst vorbei und. Das lesen wir gerne und es berührt unser Herz. Erleben wir es auch? Das ist Vertrauen. Leben wir es auch? Der Petrus, auf dein Wort hin. Und dann läuft er übers Wasser. Wir sehen immer, wie er absäuft. Aber zuerst läuft er übers Wasser. Auf dein Wort hin. Ach, Geschwister, von dem verstandesmäßigen Glauben zu dem Glauben im Herzen. Das heißt also den belebten Glauben. Die 40 Zentimeter sind viel, viel weiter wie von hier zur Sonne. Und den Weg kann uns nur Gott schenken. Wie macht er das? Indem er uns Liebe ins Herz schenkt. Liebe zu ihm, zu seinem Wort, zu den Geschwistern. Und da, wo diese Liebe immer größer wird, hört die Eigenliebe auf. Wir nehmen uns manchmal viel zu wichtig. Seht, wie alt werden wir? 80? 90? 100? Und wie lang ist die Ewigkeit? Hat keiner eine Idee, ich auch nicht. Eins weiß ich aber. Die Zeit, so sagt es die Schrift, die wir hier leben, ist so klein im Vergleich zu der Größe von dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich sage gern, ich habe hier kein Haus und keinen großen Garten, aber im Himmel habe ich eine Wohnung mit goldenen Wasserhähnen. Jetzt weiß ich nicht, ob es Gold gibt und ob es Wasserhähne gibt, aber damit will ich ausdrücken, das, was kommt, ist viel, viel schöner wie alles, was ich mir hier erträume. Glaube ich das? Nehemia wurde angegriffen, verleumdet, verspottet und auch wir werden, wenn wir Gottes gehorsam sind, viele Angriffe einstecken müssen. Von allen Seiten werden wir sicherlich daran versucht, aufzugeben. Der Römer 8, Vers 35 bis 39 Da steht, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Nichts Neues. Die Schrift sagt, dass es so ist. Warum sind wir dann so überrascht? Vielleicht liegt es an der Art der Verkündigung, wenn wir Menschen zum lebendigen Glauben einladen, dass uns dann einer erzählt, komm zu Leben, zu Jesus und dein Leben gelingt. Ja, ja, du musst nur richtig glauben, dann lebst du im Wohlstand. Was steht hier? Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerichtet worden. Wo sind dann hier auf Erden die goldenen Wasserhähne? Steht gar nicht da. Sondern genau das Gegenteil. Mir hat mal einer gesagt, er will nicht Christ werden, weil die es schwerer haben in dem Leben. Das hätte er bei seiner Oma gesehen. Er hat nur bis zum gewissen Punkt gesehen. Denn ich bin überzeugt, schreibt Paulus weiter, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtig noch Zukünftiges, noch Mächten, weder Hohe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist mir die Liebe alles? Und wenn ich sage, Liebe ist der Wille zur Gemeinschaft und das Wohl des anderen suchen, dann kann ich doch festhalten für mich, Gott möchte das Beste für mich und für dich und alles, was dir begegnet, dient genau diesem Ziel. Und wenn ich glaube, dass Gott abwischen wird, alle Tränen, und das schreibt er ja, und mir nur einen ganz kleinen Augenblick überlege, was das eigentlich wirklich bedeutet. Der lebendige Gott neigt sich zu dem kleinen Martin. Brille werde ich wahrscheinlich in der Ewigkeit nicht mehr haben, die Augen werden gut sein. Und macht so. Das steht da. Wir nehmen so oft gerne irgendwelche Bibelverse wörtlich. Und das ist auch gut so. Aber das sollten wir auch wörtlich nehmen. Zweite Timotheus 4, Vers 3 bis 5 steht, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern, in allem ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Das schreibt Paulus, letzter Brief, den er geschrieben hat, bevor er hingerichtet wurde, vermutlich dem Timotheus, seinem geistlichen Sohn, und sagt, okay, die Welt ist böse. Okay, der Verfall fängt in der Gemeinde an. Okay, ganz viele Feinde sind gegen dich und werden gegen dich sein. Aber kümmere dich nicht drum. Kümmere dich nicht drum. Schau nicht nach links und schau nicht nach rechts, sondern, das stimmt auf der einen Seite, du aber sei nüchtern in allem. Ertrage Leid, ja, trag's, wenn der Herr das für richtig hält. Tu das Werk eines Evangelisten, das war der Dienst des Timotheus, vollbringe deinen Dienst. Und das gilt für dich und mich auch. Da, wo der Herr dich hingestellt hat, da tu deinen Dienst. Zu Hause, in der Familie, oder in der Schule, oder auf der Arbeit, oder in der Versammlung, oder auf der Straße. Tu den Dienst, den der Herr dir gegeben hat, und lass dich nicht entmutigen. Das ganze Leid weiß der Herr, kümmert er sich drum. Du aber, sei nüchtern, also nicht Kopf in den Sand stecken, wie der Vogel Strauß. Du aber, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Wir brauchen gerade in der bösen Zeit auch die wir auch heute haben, Ermutiger, die uns auch durch ihr Vorbild an die Größe und die Güte unseres Gottes erinnern. Entmutiger und Bedenkenträger gibt es genug, die müssen wir nicht suchen. Aber Ermutiger, die brauchen wir, die durch ihr Vorbild und ihr Beispiel, die durch ihr Glauben und Vertrauen deutlich machen, Gott sitzt im Regiment und er wird am Ende Recht behalten. Ich komme zum Schluss mit zwei Versen von Nehemia, die so deutlich machen, wie der Nehemia getickt hat. Als die Völker ringsum Israel, Jerusalem mit Gewalt wieder zerstören wollten, die übrig gebliebenen Juden umbringen wollte, da haben sie das dem Nehemia verraten und da war so ein toller Berater, der gesagt hat, geh doch in den Tempel, mach die Türen zu und versteck dich. Toll. Super. Nehemia wusste aber, dass er, der kein Levit war und kein Priester war, im Heiligtum nichts verloren hat. Das war so, ich glaube, ein Priester, der ihm das geraten hat. Nein, Nehemia sagt nein. Ich verstecke mich vor den Feinden nicht. Und Gott schenkt dem Nehemia Weisheit, die eine Hälfte baut die Mauer weiter, die andere Hälfte steht bewaffnet wahr. Alle Arbeiter, welche weiterbauen, haben eine Waffe dabei. Was ist unsere Waffe? Ich habe sie auch dabei. Schau sie mal nett auf die Kanzel. Ihr seid alle noch wach, sonst hätte ich schon mal so gemacht. Es muss nicht immer so groß sein. Es kann auch ein Handy sein. Da ist genau dasselbe, steht da auch drin. Das ist unsere Waffe. Und wenn wir das vergessen, bei all der Arbeit, die Zeit zum Bibelleben, zum Bibelstudieren, dann saufen wir ab, dann überrennt uns der Feind. Aber wenn wir die Waffe dabei haben, die Waffen Gottes dabei haben, dann wird der Feind sich zweimal überlegen, anzugreifen. Nehemia sagt an den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört, dorthin sammelt euch zu uns. Vorbild. Da, wo der Feind angreifen wird, da werdet ihr mich finden. Ich stelle mich in die Breche der Mauer dem Feind entgegen. Und da kommt auch hin. Vorbild. Und dann sagt er, und dann werden wir denen mal zeigen, was abgeht, sagt er nicht, sondern er sagt, unser Gott wird für uns kämpfen. Er lädt sie ein zu sehen, zu der wunderbaren Tat Gottes. Vorbild. Vorbild. Er hätte ja auch sagen können, also wenn ihr das Horn hört, rennt da mal hin, ich bin mal gerade weg. Wenn ich das so überzeichne, wird deutlich, wie lächerlich das ist und doch machen wir es ganz oft so. Und der nächste ist, Nehemia betet und motiviert durch sein Glauben, Vertrauen, sein Vorbild auch die anderen, die verstanden, dass Gott handeln wollte. Später lesen wir dann gerade bei Esra, dass sie sich mit dem Wort Gottes beschäftigen und ihr Leben korrigierten. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir Vorbilder zum Guten sind, für andere, für ihre im Glauben, für die, die gerade unter besondere Anfechtung stehen, die gerade nicht ein und aus wissen. Auch das passiert in unserem Glaubensleben immer wieder und da ist gut, wenn andere sich um uns herumstellen. Das war mein schönstes Zeugnis am letzten Sonntag. Da haben sie mich angeguckt. Wie ich dann anfing zu predigen, habe gesagt, ich lasse euch von den Geschwistern aus Frankfurt grüßen. Die beten gerade darum, dass der Herr euch und mir eine offene Tür schenkt, dass er reden kann. Ich hatte fast den Eindruck, dass sie das schon noch selten gehört hatten oder schon lange nicht mehr gehört haben. Das Füreinander einstehen. Und so kann der Nehemia sagen, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Die Luther sagt, und eure Stärke, euer Schutz. Ich möchte schließen Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Das bedeutet, was auch immer ist, lasst uns zusammenbleiben, lasst uns zusammenhalten, lasst uns zusammen beten, dem Herrn nachfolgen und dienen an dem Bau seines Reiches. Egal, was andere machen. Und dadurch werden wir Vorbilder, um festzuhalten. Zweitens, niemals auf Dauer alleine handeln. Der Herr Jesus hat Jünger immer zwei und zwei weggeschickt. Das hat er ganz bewusst gemacht. Nie alleine auf Dauer. Immer aus der Versammlung heraus. Wir brauchen die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die sein Leib ist. Lasst uns unser Leben im Einklang mit Gottes Willen in der Gemeinschaft der Glaubensgeschwister leben und erleben. Und das wird uns trösten, denn der Herr ist unser Schutz. Und lasst uns nicht vergessen, dass wir mit unserem ganzen Leben für andere Menschen, auch für Heiden, auch für Menschen, die nicht gläubig sind, ein Vorbild sind, zum Guten wie zum Negativen. Ich schließe mit einem Vers, den der Paulus so den Geschwistern geschrieben hat in Thessaloniki. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in die Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ja, Herr Jesus, komm bald.